Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mieker. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir sortieren die großen Ereignisse dieses Tages gemeinsam in dieser Radiostunde in 30 Minuten Podcast. Eins klingt so. Jahre Sandmann. Und das andere, das klingt so.
Für mich ist heute auch ein besonderer Tag. Denn in der Tat, am 22. November 2005 wurde ich im Deutschen Bundestag zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und das ist und bleibt etwas ganz Besonderes für mich. Und niemals...
Angela Merkel, gerade eben vor wenigen Minuten auf dem CDU-Parteitag in Leipzig. Darüber gibt es wahrscheinlich mehr Fragen und auch mehr zu diskutieren als über das Sandmännchen. Keine Frage, ein Gedanke nur dazu, Bascha Mieker. Im Prinzip war ja die Methode Merkel zu regieren, die wir eben heute seit 14 Jahren im Bundeskanzleramt haben, Politik so geräuschlos zu machen, dass man dabei, und da bin ich beim Sandmännchen, auch gerne ein bisschen wegschlummert.
Ja, das war immer das Problem von Angela Merkel, dass sie das Land nur nicht gerade aufgerüttelt hat, sondern eher versucht hat einzulullen. Das hat man bei ihren Wahlkampfauftritten besonders gemerkt. Immer vor der Bundestagswahl hieß es dann, liebes Volk, kümmert euch nicht, ich bin eure Mami, ich kümmere mich.
Mhm, genau, die asymmetrische Demobilisierung war, glaube ich, der Fachbegriff. Andere Zeiten jetzt, ein anderer CDU-Parteitag in Leipzig, darüber sprechen wir und wir bleiben fürs Erste wach. In Leipzig ist großer christdemokratischer Auflauf, der CDU-Parteitag, der am Vormittag offiziell begonnen hat. Die erste Rede, die erste große Rede, es haben schon einige geredet, kommt von Angela Merkel, die gerade auch in diesen Minuten spricht, die Bundeskanzlerin. Eigentlich sollte jetzt schon Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen, aber solche Parteitage, die verzögern sich natürlich ein bisschen im Ablauf. Und wir hören, würde ich sagen, einfach gerade mal kurz live rein, Frau Mieker.
Gerne.
Jetzt kommt natürlich gerade Applaus, wenn wir einschalten. Und Parteitage neigen dazu, lange zu applaudieren.
Manchmal mit Standing Ovations.
Ja. Ja. Ah, ich glaube, wir haben gerade das Ende der Merkel-Rede erreicht.
Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Dankeschön nicht nur für dieses Grußwort, sondern auch für Ihre Arbeit für die CDU, für unsere CDU und für die Bundesrepublik Deutschland. Wir wissen, was wir an Ihnen als Kanzlerin haben in einer Zeit, in der man glauben kann, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Vielen Dank für die Arbeit und für das Grußwort.
Gut, dann würde ich nur sagen, schließen wir uns diesem Dank einfach gerade mal, ich weiß gar nicht, Bascha Mieker, schließen wir uns diesem Dank an? Das ist jetzt natürlich erstmal so Parteitagszwischenmoderation.
Naja, ich meine, dass Angela Merkel nur ein Grußwort hält, ist ja schon bemerkenswert. Daran sieht man, wie weit sie eigentlich sich aus diesem Parteitagsamt, das sie ja seit einem Jahr nicht mehr hat, verabschiedet hat. Und das macht aber auch deutlich, wie sehr die CDU mit ihren beiden Frauen an der Spitze zwischen Baum und Borke ist. Und es gab ja auch eine ganze Reihe Kritik daran, dass Angela Merkel den Parteivorsitz aufgegeben hatte. Sie wurde einerseits innerparteilich wahnsinnig dazu gedrängt. Ihr blieb eigentlich gar nichts anderes übrig. Auf der anderen Seite wissen natürlich alle Strategen in Parteien, dass es nicht einfach ist, sozusagen eine Doppelspitze zu haben und dann einerseits die Regierung zu führen und andererseits die Partei.
Ich muss gerade schmunzeln, dass Sie sagen, dass es nicht einfach ist, eine Doppelspitze zu haben, weil die SPD ja gerade ganz offensichtlich auf dieses Modell setzt, Doppelspitze und bei den Grünen abschaut. Aber da hat man natürlich den Vorteil, dass
das
die nicht
ist
in der Verantwortung
auf Augenhöhe,
sind.
Ganz genau. Ich bin ein Fan der Doppelspitze. Ich glaube, ob eine Doppelspitze funktioniert, gerade wenn sie geschlechterquotiert ist, finde ich sie prima. Aber es liegt wirklich daran, wie die jeweiligen Menschen sie ausfüllen. Mhm. Also Doppelspitzen haben in der Regel einen schlechten Ruf. Das ist kompletter Quatsch. Man sieht es zum Beispiel, wie erfolgreich das bei den Grünen sein kann. Und man sieht es auch in der Wirtschaft an manchen Stellen, wie erfolgreich das sein kann. Also das ist schon gut, aber man muss auf Augenhöhe sein. Das ist der entscheidende Punkt. Sonst ist es ja auch keine echte Doppelspitze.
Und dann reden wir mal über die beiden, die da jetzt im Zentrum der CDU stehen. Wobei, wenn ich das jetzt so formuliere, könnte man natürlich schon auswählen. Sie könnten jetzt schon spekulieren, wen meint er jetzt denn eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel? Oder müsste man da jetzt Jens Spahn, nein, den meinte ich noch nicht, sondern natürlich Friedrich Merz nennen? Aber bleiben wir mal bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja eigentlich dieses Jahr, dass sie jetzt fast im Amt ist, hätte nutzen können, müssen, so eine gewisse Augenhöhe in der Wichtigkeit für die Partei erreicht zu haben, die Angela Merkel hat. Hat sie eher nicht?
Hat sie eher leider gar nicht. Das war der Plan. Das war ja auch der Plan von Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer in der Richtung aufzubauen. Aber sie hat einfach zu viele Fehler gemacht. Zum einen ist ihr tatsächlich nicht sehr viel Zeit eingeräumt worden, um sich zu profilieren in der Bundespolitik, auch wenn sie eine erfolgreiche Landeschefin war. Und zum anderen hat sie aber auch einfach Dummheiten gemacht. Also jenseits aller politischen Fallen, wo man noch hätte denken können, na ja, das kann jedem passieren. Wir erinnern uns an einige SPDler, die als erfolgreiche Ministerpräsidenten in den Bund gekommen sind und kläglich gescheitert sind. Da hätte man ihr, glaube ich, noch vieles nachsehen können, aber sozusagen dann durch Fehler in ihrem persönlichen Umfeld immer noch eins draufzusetzen. Und jetzt ist sie tatsächlich geschwächt und gleichzeitig sitzt der große böse Wolf Friedrich Merz da und wartet nur drauf zuzuschnappen.
Wir müssen ja mal schauen, was er heute macht. Also ich sehe jetzt gerade die Bilder vom Parteitag. Annegret Kramp-Karrenbauer spricht jetzt. Sie ist massiv in die Kritik geraten, unter anderem auch eben durch erwähnten Friedrich Merz, der nach den Landtagswahlen, die ja wirklich nicht gut ausgingen für die CDU, das Feuer der Kritik wieder eröffnet hat, mit dem er ja auch vor einem Jahr letztendlich seine Kandidatur begründet hat. Sind wir an einem Punkt, wo die CDU feststellen muss, eigentlich haben wir diese Entscheidung damals, diese Richtungsentscheidung, offenbar doch nicht abschließend gefällt? Ist das eine Wiedervorlage?
Also, dass Annegret Kramp-Karrenbauer durch ihre Schwäche Friedrich Merz wieder so ein Einfallstor geöffnet hat, das ist ganz klar. Und es ist ja nicht nur Merz, sondern es sind ja sehr viele Unterstützer in der Partei, die gerne so einen, ich nenne ihn jetzt mal alten weißen Mann, an der Spitze hätten, denn er ist tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, auch was sein Auftreten angeht. Aber bestimmte konservative Kreise in der CDU, vor allen Dingen natürlich auch Männerkreise, Wirtschaftskreise, schätzen das durchaus und haben ihn wie Kai aus der Kiste sozusagen wiederbelebt. Mhm. Und niemand weiß aber, selbst Merz' Freunde sagen, sie wissen nicht, ob er es tatsächlich ernst meint. Also ob er tatsächlich so weit geht, dass er als Kanzlerkandidat antreten will. Also mir kommt das immer so vor, als würden sozusagen seine Unterstützer in der Partei sich gruppieren und überlegen, was kann man machen. Die Junge Union versucht es mit der Urwahl, ihn überhaupt ins Spiel zu bringen. Und er steht sozusagen in der Mitte und niemand weiß, wird das eigentlich tun, egal wie sehr sich die Unterstützer um ihn herum anstrengen?
Interessant, wie viel Aufmerksamkeit dieses ganze Spiel kriegt. Natürlich auch durch uns journalistische Beobachterinnen und Beobachter.
Leider sehr, ja.
Mein größeres Problem möglicherweise mit diesem CDU-Parteitag ist, dass ich so gar nicht irgendwelche inhaltlichen Impulse mal jenseits der Personalfrage verspüre, wo ich das Gefühl habe, da stößt die CDU irgendwelche Debatten an, zu denen man sich in irgendeiner Form verhalten kann. Jetzt will ich nicht die CDU des Jahres 2003 als Idealbild darstellen. Die CDU war ja im Jahr 2003 auch in genau der gleichen Messehalle in Leipzig, dieser berühmte Parteitag, wo eben...
Ganz genau, der Bierdeckel und Merz.
Steuererklärung auf dem Bierdeckel, Kopfpauschale in der Gesundheitsversicherung, also ein klares politisches Profil.
Dass wenn man, auch kein sympathisches.
Genau, dass man nicht mögen muss, aber man wusste immerhin, dafür steht diese CDU. Und das war auch wunderbar für die anderen politischen Mitbewerber, weil sie nämlich, und Gerhard Schröder hat das ja perfekt nutzen können, sagen konnte, guckt euch an, das ist das, was ihr kriegt. Wenn man auf diese CDU jetzt schaut, das ist ja das Dilemma auch für alle Sozialdemokraten und andere, wo ist die Angriffsfläche? Und dieser Parteitag ist mal wieder, fürchte ich, so ein Beispiel dafür.
Ja, es gibt ja auch Vorwürfe aus den eigenen Reihen, dass die CDU im Prinzip programmatisch völlig entleert sei. Und wenn man sich anguckt, was es für Streitpunkte gibt, dann fragt man sich ja auch, was gehört da eigentlich zu einer christlichen, konservativen Partei, die ihr Profil wirklich stärken könnte. Also Kopftuchverbot für Mädchen. Die Bild-Zeitung redet gleich von Verschleierungsverbot. Ist es das? Ich glaube nicht.
Eines Tages werden wir wissen, wie die CDU zur Frauenquote wirklich steht, aber nicht bei diesem Parteitag, der gerade in diesen Minuten in Leipzig stattfindet. Der Antrag auf Einführung einer Frauenquote ist in einen Arbeitskreis wegdelegiert. Bascha Mika ist an meiner Seite, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und auch Mitglied der Initiative Pro Quote. Man ahnt also, wie Sie zum Thema Quote stehen. Was sagen Sie, ist das eine verpasste Chance oder in gewisser Weise auch ein kluger Schachzug? Denn die Mehrheit für eine Quote würde es wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt bei der CDU nicht geben.
Es ist beides. Es ist einerseits eine verpasste Chance, weil die CDU braucht dringend ein Signal in Richtung Frauen. Und die Frauenunion in der CDU ist ja auch ausgesprochen stark. Sie ist diejenigen, die mit dazu geholfen haben, AKK überhaupt in das Parteiamt zu hieven. Deswegen ist Annegret Kramp-Karrenbauer der Frauenunion natürlich auch sehr verpflichtet. Und es wäre halt ein wahnsinniges Dilemma gewesen, wenn AKK sich hätte positionieren müssen für die Quote einerseits, dann hätte sie die Frauenunion unterstützt. Wenn das aber nicht durchgegangen wäre, und das sah einfach so aus, hätte es wiederum eine Schwächung für sie bedeutet an der Spitze der Partei. Das konnte die Frauenunion auch nicht wollen. Also
Frau Mika, ich habe jetzt, das ist für mich komplett nachvollziehbar, insofern wahrscheinlich ganz gut. Ich habe, als Sie das gerade so gesagt haben und auch diese Namen so genannt haben, ist mir irgendwie was aufgefallen. Wenn ich mir mal anschaue, was die CDU hervorgebracht hat an wichtigen Politikerinnen in wichtigen Ämtern. Gerade eben sprach auch noch Ursula von der Leyen auf dem Parteitag, die erste EU-Kommissionspräsidentin, Parteibuch CDU. Wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer, wir haben die erste Bundeskanzlerin von der CDU. Alles geschafft ohne Quote. Und dann gucke ich auf die Grünen, die Partei, die mit der Quote angefangen haben in der deutschen Politik. Und da denke ich an Leute wie Joschka Fischer. Dann war da Jürgen Trittin. Dann ist da ein Robert Habeck. Es gibt natürlich auch wichtige Frauen bei den Grünen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, geht auch anders.
Nein, das stimmt nicht. Da haben Sie leider völlig Unrecht. Denn ein paar Frauen an der Spitze sagen überhaupt noch nichts über das Klima und über die sonstige Präsenz von Frauen. Die CDU gehört mit der AfD und der FDP zu den Parteien, die die allerwenigsten Frauen haben. Und das ist natürlich ganz übel, denn wenn man sich als Volkspartei versteht, dann muss man doch auch die Bevölkerung bitteschön repräsentieren und Frauen sind immer noch sogar in der Mehrheit. Und man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch bei den Grünen, die, wie Sie sagten, die erste quotierte Partei waren, immer Männer gab, die die Nase vorn hatten und auch ein lautes Mundwerk. Aber es gab eben auch immer Frauen. Und ich meine, Annalena Baerbock hat auf dem Parteitag der Grünen
das bessere
Ergebnis gegenüber Habeck. Also natürlich sind Frauen an der Spitze toll und sie sind wichtig und sie sind Identifikationsfiguren. Aber das allein nützt nichts. Und die 30%-Quote, die die CDU-Frauen wollen, das ist der entscheidende Punkt. Man sagt immer, dort, wo 30% Frauen sind, dort ändert sich das Klima.
Jetzt denke ich aber auch noch mal politisch strategisch unter der Fragestellung, wem bietet man was an? Und es gibt ja Menschen in der Bevölkerung, ich glaube, die wenigsten sagen, Gleichberechtigung ist nicht wichtig. Aber es gibt vielleicht einige, die sagen, das ist für mich keine politische Priorität. Wenn man zum Beispiel sagt, Quote finde ich nicht wichtig, finde ich nicht gut als Wähler. Wen hat man denn dann am Ende noch außer der AfD, wenn auch die CDU jetzt Quoten einführt?
Naja, ich glaube ja nicht, dass die Einführung der Quote so abschreckend wäre, dass Wähler dann nicht mehr die CDU wählen würden. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das ein Signal eben auch an die weibliche Wählerschaft wäre und auch an die jüngere Wählerschaft. Nicht, dass alle jungen Leute unbedingt für die Quote sind, aber sehr viele junge Frauen wollen auf Augenhöhe mit Männern in der Wirtschaft sein. Auch diejenigen, die Politik machen, wollen auf Augenhöhe sein und merken, dass sie es an vielen Stellen nicht sind. Also es braucht solche Signale und die Quote ist doch nur eine Krücke. Es geht doch nicht darum, dass man sie verewigt, sondern sie ist eine Krücke, so wie wenn man ein abes Bein hat, dann läuft man mit einer Krücke, weil man nur auf einem Bein steht und wenn das zweite nachgewachsen ist, schmeißt man die Krücke weg und läuft auf zwei Beinen.
Okay, ich verrate Ihnen jetzt mal, weil es gerade anders klang. Ich bin für die Quote.
Na super.
Aber, jetzt kommt natürlich das Aber, wir sind ja hier im Journalismus. Jetzt denke ich wirklich wieder an den politischen Wettbewerb. Die arme SPD, die armen Grünen, wenn jetzt die CDU auch noch sowas anbietet, nachdem sie schon die Wehrpflicht abgeschafft hat, aus der Atomkraft ausgestiegen ist, jetzt sogar noch aus der Kohle mit aussteigt, wo bleiben denn dann sozusagen die klar erkennbaren unterschiedlichen Priorisierungen in der Politik?
Wie wäre es denn mit ein paar Werten?
Ja, zum Beispiel?
Naja, ich meine, es gibt christlich-konservative Werte. Also in Fragen der Religion, ich meine, der CDU-Parteitag beginnt ja nicht umsonst mit einer Messe oder einem Gottesdienst. Ich weiß es nicht genau, was von beiden es ist oder ob es ökumenisch ist, was natürlich das Beste wäre.
Ich glaube, das ist der Ansatz, ja. Mhm.
Also ein christliches Profil, das Eintreten für Werte, was Menschenrechte angeht, gut, das tun die anderen Parteien auch, aber das könnte die CDU natürlich nochmal anders unterfüttern. Außerdem unterscheidet sich die CDU auch schon dadurch, dass sie eben keine Programmpartei ist, sondern dass sie eigentlich sehr viel stärker immer so eine Kanzler- oder Kanzlerin-Wahlverein ist. Das heißt, sie ist auch sehr viel flexibler darin zu sagen, das hier gehört sozusagen zu uns, dieses Thema gehört zu uns und das muss ja nicht gerade so was sein wie, wir wollen keine Flüchtlinge im Land haben, was zu christlichen Werten auch nicht passt.
Dieser Tag wird aller Voraussicht nach der Tag des Kevin Kühnert. Der Juso-Chef steht zur Wiederwahl, wohl ohne Gegenkandidaten und selbst wenn er einen hätte, der Mann scheint ja nicht nur die Herzen seiner SPD-Parteijugend gewonnen zu haben, sondern auch die vieler älterer Genossinnen und Genossen. Bashamika, was sagen Sie? Guter Mann oder vor allem erstmal eine gute Projektionsfläche?
Beides. Ja? Also ich finde es grundsätzlich richtig, wie die Jusos versuchen, sich zu profilieren. Denn wir haben ja eben über das mangelnde Profil der CDU gesprochen und die SPD leidet natürlich auch genau darunter. Die SPD hat versucht, seit vielen, vielen Jahren, spätestens seit Schröder, alle möglichen Klientelgruppen in der Gesellschaft zu bedienen. Und sie hat sich entfernt von ihrer Kerngruppe, nämlich zum Beispiel von den Arbeitnehmern. Und das sind heute natürlich nicht mehr die Arbeiter. Aber es gibt so unendlich viele Arbeitnehmergruppen, die zum Beispiel prekär beschäftigt sind und so weiter und so weiter. Also wenn sich die SPD zum Beispiel nur auf diesen Punkt, die Arbeit, konzentrieren würde, schon hätte sie ein stärkeres Profil. Und die Jusos versuchen ja, das genau in diese Richtung, also die SPD auch zu profilieren. Sie machen das unter dem Stichwort soziale Gerechtigkeit und Ökologie und wie man das Ganze versöhnt. Also wie kriegt man einen ökologischen Umbau hin, ohne einen Teil der Gesellschaft einfach abzuhängen. Und ich finde das gut.
Es gab mal einen Juso-Vorsitzenden, der hatte auch schon relativ früh in Ende der 70er Jahre auch das Ökologische nach vorne gestellt und auch so Zweifel gehabt, ob die klassische Sozialpolitik der sozialdemokratischen Prägung damals funktionieren kann. Hören wir den mal, vielleicht erkennen wir ihn von der Stimme her.
Die Partei wird begreifen müssen, dass die Ideologie von der Sozialpartnerschaft gescheitert ist.
Gerhard Schröder.
Ja. Na klar.
Das war 1977. Deswegen dachten wir auch, als wir das so vorbereitet haben, das Thema, Schröder war auch mal so ein revolutionärer Juso-Vorsitzender und war dann der Genosse der Bosse am Ende.
Ganz genau. Und das ist eigentlich bitter. Also Schröder hat sich ja sogar richtig als Marxist verstanden. Und also wenn man jemanden vorwerfen kann, dass er ein Verräter an seinen eigenen Idealen wurde, spätestens durch Hartz IV, dann war es sicherlich Gerhard Schröder. Aber was ich so
lustig...
Wobei
es aber wahrscheinlich auch nicht verkehrt ist, dass Gerhard Schröder auch in den 2000er Jahren kein Marxist mehr war, oder?
Nö, das muss natürlich nicht sein. Das ist doch Quatsch. Hm. Aber wenn man sich als Linker versteht, ich nenne es jetzt mal nicht Marxist, dann bedeutet das ja auch, dass soziale Gerechtigkeit ein ganz starkes Thema ist und dann kann man nicht Hartz IV machen. Aber was ich eben lustig finde, ist, dass Kevin Kühnert jetzt im Zusammenhang mit dem Bundeskongress gesagt hat, ja, es ist ja ganz wichtig, dass wir jetzt so auf die Kacke hauen als Jusos und uns profilieren, denn Zitat, später werden wir alt und vernünftig. Also ich meine, was ist das denn für eine Aussage? Sozusagen sagen, jetzt habe ich die Rolle des kleinen Revoluzers und später werde ich dann mal ganz anders. Das finde ich sozusagen keine gute Aussicht. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es selbstverständlich einen Veränderungsprozess gibt. Das wäre ja bitter, wenn wir wären wie die 17- oder die 29-Jährigen. Aber es gibt, glaube ich, einen unverbrüchlichen Kern an Werten, den sollte man, finde ich, als junger Mensch haben und auch wenn man älter ist, nicht aufgeben.
Seit ein paar Tagen schon ist es Thema die Demo der rechtsextremen NPD gegen Journalisten, die morgen in Hannover stattfinden sollte. Ich sage sollte, denn die Polizei in Hannover hat die Demo aus Sorge vor Gewalt verboten am Abend. Neue Quellen hätten zu der Einschätzung geführt, dass von der Versammlung eine unmittelbare Gefährdung für die öffentliche Sicherheit ausgehe, so sagt es die Polizei. Bashamika ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und im Kuratorium unter anderem von Reporter ohne Grenzen. Ministerpräsident Stefan Weil hat getwittert, eine gute Nachricht für die Pressefreiheit. Stimmen Sie zu?
Ja, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass hier natürlich zwei Grundrechte gegeneinander stehen. Mhm. Also einerseits das Recht auf Versammlungsfreiheit und auf der anderen Seite eben die Pressefreiheit. Nur, wenn eine Demo deswegen angekündigt ist, um letztlich physische und psychische, gut, physische Gewalt, das hätte man annehmen können, deswegen hat die Polizei das verboten, die NPD geht dagegen vor, möglicherweise findet die Demo doch statt, aber eben dieser psychologische Druck, der auf Journalisten seit Jahren ausgeübt wird und Journalistinnen hier im Land, der ist einfach unerträglich. Und diese Demo dient nur dazu, um diesen Druck auf die freie Presse zu erhöhen. Und man muss sich ja mal klar machen, was der Hintergrund ist. Einer der drei namentlich genannten Journalisten, gegen die von über 100 Neonazis demonstriert werden soll, hat ein Interview geführt mit einem SS-Schlechter. Und aufgrund dieses Interviews, wo dieser SS-Schlechter ein Massaker in Frankreich verteidigt hat, soll er jetzt sozusagen öffentlich an den Pranger gestellt werden und soll gegen ihn demonstriert werden?
Wir können uns ja mal anhören, wie sich das anhört. Wir haben die Aussage von Thorsten Heise, der ist für die NPD im Bundesvorstand und der Folgendes gesagt hat.
Gut hinhören, Presse. Der Revolver ist schon geladen, Herr Feldmann.
Also eine Drohung gegen den Journalisten Julian Feldmann. Als ich das hörte und auch andere Stimmen und andere Beschreibungen von Journalisten, Kollegen, war ich, der eigentlich immer das Grundrecht auf Demonstration sehr stark verteidigt, auch halb zurückgenommen. Denn ja, da passiert gerade mehr, da passiert gerade an vielen Stellen mehr, glaube ich. Also wirklich sozusagen eigentlich etwas, was wir so aus den Geschichtsbüchern der 20er kennen, diese direkte Einschüchterung von Journalisten.
Ganz genau. Journalisten werden eingeschüchtert, sie werden angegriffen, sie werden geschlagen, sie werden bespuckt und mit dem Tode bedroht. Und das ist sind keine Einzelfälle, sondern das passiert massenhaft. Ja. Und wir dachten immer, das passiert in Ländern, die Diktatoren an der Spitze haben oder zumindest autokratische Systeme. Nein, es passiert hier in der Bundesrepublik. Und 2015 ging die Sache ganz brutal los. Da gab es über 40 Angriffe auf Journalisten, natürlich im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage, natürlich im Zusammenhang mit AfD, Pegida und Co., die gegen die Flüchtlinge mobilisiert haben und eben auch gegen die freie Presse mobilisiert haben. Dann hat sich das ein bisschen abgeflaut und 2018 sind die Zahlen von Angriffen wieder gestiegen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Die freie Presse ist ein Lebensmittel dieser Demokratie. Eine Demokratie ohne freie Presse wird es nicht geben. Das heißt, alle Rechten, und es sind hauptsächlich Rechte, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die gegen Journalisten und Journalistinnen vorgehen wollen, wollen letztendlich die Demokratie abschaffen. Und da müssen wir einfach wehrhaft sein, und zwar alle und nicht nur Medienleute.
Wir heißt natürlich wir alle, aber ganz konkret die Polizei auch an erster Stelle. Da gibt es viele Vorwürfe von Journalistinnen, Journalisten, die sehr konkret im rechten Umfeld recherchieren und dieses Thema beackern. Kennen Sie das Problem auch aus der eigenen journalistischen Arbeit von der Frankfurter Rundschau, früher bei der Taz, dass Sie den Eindruck haben, die Polizei nimmt das nicht ernst genug?
Ja, dieser Fall ist relativ lange her, aber vielleicht erinnern sich einige Hörerinnen und Hörer noch an Rostock-Lichtenhagen.
Ja, 1992, ja.
In Rostock-Lichtenhagen sind Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen und wurden regelrecht zum Mob und haben versucht, Flüchtlinge aus einer Asylunterkunft zu vertreiben und wurden unterstützt von Neonazis, die aus ganz Deutschland angereist kamen und Molotow-Cocktails in diese Häuser geschmissen haben, wo Frauen und Kinder drin waren. Und ich stand genau daneben. Ich stand neben diesen Kerlen, die mit Lederjacken und kurzgeschoren und Springerstiefeln ihre Molotow-Cocktails neben mir angezündet haben. Und ich habe darüber berichtet. Und ich fühlte mich noch nie in meinem journalistischen Leben so schlecht und so hilflos wie damals.
Das bestimmte Thema heute, der CDU-Parteitag. Und während wir hier sprachen, Bascha Mika, sprach auch die CDU-Chefin ihre Rede beim CDU-Parteitag. Wir schalten jetzt nach Leipzig. Zugehört hat nämlich unsere Korrespondentin Katharina Hamberger. Ich sagte gerade, sie sprach oder spricht sie noch?
Sie spricht noch.
Mhm.
Noch läuft die Rede.
Ja. Was können Sie uns denn jetzt schon sagen, was die Tonlage angeht, die Inhalte, große Umarmung, Angriff?
Sehr kämpferisch, muss man sagen. Also sie ist reingegangen mit einem Rückblick auf die friedliche Revolution, hat auch nochmal auf Schwierigkeiten mit ostdeutschen Biografien oder die Ostdeutsche haben im Gegensatz zu Westdeutschen hingewiesen, hat dann auch gleich mal gegen die Grundrentengegner ausgeteilt, die ja sozusagen einen Antrag eingebracht haben, dass man diesen Grundrentenkompromiss wieder auflösen soll. Und sie hat da gesagt, es braucht Respekt für gewisse Lebensleistungen. Und besonders auffällig war, dass sie kämpferisch gegen die gegangen ist, die die Zeit von Merkel schlecht reden wollen. 14 Jahre ist sie ja jetzt Bundeskanzlerin, heute übrigens auf den Tag. Und das war auch so ein indirekter Angriff auf Friedrich Merz, muss man sagen. Wir hören mal kurz rein.
Als die Partei, die diese Regierung trägt, eine Debatte zu führen mit Blick auf diese 14 Jahre, die Deutschland eine der längsten und erfolgreichsten Wohlstandsphasen beschert haben, die wir jemals in unserer Geschichte erlebt haben. Sich dann als Partei hinzustellen und zu sagen, liebe Leute, das war alles falsch und alles schlecht, was in den letzten 14 Jahren passiert ist.
Also könne man keinen Wahlkampf machen, hat sie gesagt. Also das war ein ziemlich klares Zeichen an diejenigen, die Angela Merkel angreifen.
Und wie kam das an?
Das kam tatsächlich recht gut an. Also es gibt sehr viele Höhepunkte in ihrer Rede, schon von vornherein. Sie ist geschafft, die Leute mitzureißen. Das hat sie ja letztes Jahr in Hamburg auch schon bewiesen, dass sie das sehr gut kann. Sie hat gestern auch verraten, dass sie noch nachts noch an dieser Rede gefeilt hat, dass sie das auch immer braucht, dass sie sozusagen noch kurz vorher an einer Rede feilt. Und insgesamt gab es so ein paar Punkte, wo man merkt, da hat sie die Leute richtig mitgerissen. Ich spiele noch mal eins ein, wo sie so ein bisschen die Zukunft aufzeichnet, die sie sich vorstellt.
Ich will, dass ihr PISA Sieger werden. Ich will, dass junge Menschen aus aller Welt hierher kommen, weil sie sagen, in Deutschland ist was los, hier lohnt es sich, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich arbeiten, hier kann ich leben. Ich will, dass Menschen sich in ihrem Alter wertgeschätzt fühlen und sich wohlfühlen hier. Ich möchte, dass Kinder in eigenen vier Wänden ihrer Familie aufwachsen können. Mehr Kinder und mehr eigene vier Wände. Und vor allen Dingen, dass sie Eltern haben, die nicht so gestresst und unter Druck sind, sondern die Zeit für ihre Kinder haben. Denn das ist das Wichtigste, was man seinen Kindern geben kann.
Also da haben wir am Schluss noch ein bisschen den Applaus aufbranden gehört, aber das passiert tatsächlich in dieser Rede sehr oft.
Klingt so ein bisschen wie I have a dream, Bascha Mika.
Ja. Naja, die Familienorientierung passt ja sehr gut zur CDU. Von daher war es natürlich auch klug, das aufzugreifen. Außerdem, wir wissen doch, Kinder kommen immer. Haustiere hat sie jetzt mal weggelassen, die kämen auch immer. Aber es ist ja schon gut, dass Annegret Kramp-Karrenbauer so kämpferisch ist, weil eigentlich haben alle Beobachter der CDU gesagt, an ihrem Auftritt wird es hängen, wie viel Spielraum Friedrich Merz zugestanden wird. Und es gab ja innerparteiliche Kritik an Friedrich Merz, dem freien Radikalen, wie die Süddeutsche Zeitung ihn nennt, weil man eben die Kritik an der Regierungsarbeit überzogen fand. Er hat sie grottenschlecht genannt. Und das ist ja das, was AKK jetzt anspricht. Und natürlich teilt sie gegen ihn aus und ist auch gut so.
Katharina Hamberger in Leipzig, Sie haben das jetzt ja natürlich von der Pressetribüne aus beobachtet. Ich weiß nicht, wie gut man da alle im Blick hat. Ist denn Friedrich Merz im Saal? Ich gehe mal davon aus, konnte man da vielleicht sogar direkte Reaktionen ablesen?
Direkte Reaktionen konnte ich nicht ablesen, da wir tatsächlich ganz hinten sitzen und er dürfte dann doch weiter vorne sitzen und dann auch in seinem Landesverband. Aber wir werden ja noch hören und sehen, wie er darauf reagiert, weil er ja schon angekündigt hat, dass er sich in die Aussprache, die normalerweise wie immer nach der Rede der Vorsitzenden stattfindet, einschalten wird und da seinen Beitrag leisten möchte. Das wurde auch so ein bisschen als Gegenrede wahrgenommen. Er sagt dann, naja, das wird viel zu sehr hochgekocht. Aber das ist natürlich die Rede in der Aussprache, auf die dann alle gucken werden, wie er das alles aufnehmen wird. Vor allem auch diesen Wink mit dem Zaunfall von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass man nicht alles schlecht reden darf.
Naja, das Problem ist ja ein bisschen, dass Merz versucht hat, in der letzten Zeit auf Merkel einzuschlagen und Annegret Kramp-Karrenbauer zu schonen. Aber das geht natürlich nicht. Das hat auch nicht funktioniert. Und er hat natürlich auch gegen AKK ausgeteilt. Und Merkel ist ja eben auf diesem Parteitag auch sehr viel schlechter zu treffen, weil sie eben nicht mehr Parteivorsitzende ist. Also dann geht es dann halt nur noch über den großen Rundumschlag der Regierungspolitik. Und da hat AKK jetzt ja auch schon mal ein paar Duftmarken gesetzt.
Und das Interessante war ja auch, als Angela Merkel das erste Mal erwähnt worden ist von Annegret Kramp-Karrenbauer relativ am Anfang, gab es stehende Ovationen für die Bundeskanzlerin so viel, dass es ihr selbst fast schon unangenehm war. Man merkte,
typisch Merkel, das war ihr peinlich.
Dass sie so gesagt hat, jetzt ist es aber mal gut, konnte man an den Lippen ablesen. Also da gab es durchaus Applaus und ich glaube, das muss Friedrich Merz dann auch wahrnehmen, dass wenn er noch weiter gegen Angela Merkel, noch indirekt gegen Kramp-Karrenbauer austeilt, dass das nicht alle hier gutieren werden.
Ja. Also ich glaube, man kann viel in diesem Land diskutieren, auch über die Bilanz Angela Merkels, über politische Inhalte und Stilfragen. Aber ich glaube, diese Bescheidenheit, wahrscheinlich ist das ein großer nationaler Konsens, dass man damit ganz gut leben kann. Katharina Hamberger, vielen Dank für diese Eindrücke aus Leipzig. Sie werden jetzt wieder nach vorne schauen. Annegret Kramp-Karrenbauer redet noch. Bascha Mika war eine Stunde hier bei mir zu Gast. Sie sind heute Morgen in den Zug gestiegen von Frankfurt, von Ihrer Redaktion, um hierher zu kommen. Aber nach Leipzig fahren Sie nicht noch, oder?
Nein, da fahre ich nicht hin, aber wir beobachten natürlich das Geschehen ganz stark. Und jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich glaube, wir haben heute ein großartiges Titelblatt.
Ja, beschreiben Sie noch mal kurz.
Also es ist die Merkel-Raute und das verwob mit den Kandidaten, die Merkel gerne beerben würden. Das heißt also Laschet und Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich glaube, das kommt ziemlich gut. Und auch die Berichterstattung über die CDU natürlich von einer linksliberalen Position aus. Wir sind schließlich die Frankfurter Rundschau.
Die Frankfurter Rundschau. Lesen dabei Deutschlandfunk Kultur hören. Das ist sowieso die beste Kombination an einem Freitag. Bascha Mika, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Es war mir ein Vergnügen.